Gott ist anders, als du denkst. Allmächtig, ohnmächtig, unberechenbar. Klingt vielleicht für Sie komisch. Mich hat es fasziniert. Wir hatten eine Predigtreihe über das Thema Gott ist anders, als du denkst. Und ich greife die letzte von dieser Predigtreihe hier mal raus. Ich weiß nicht, mit welchen Fragen Sie heute hierher gekommen sind. Es gibt ja wohl in fast jedem Leben Fragen, die zu klären sind. Vielleicht auch die ein oder andere Frage, die ungelöst ist, die unverständlich ist. Die Frage einer Lebensführung, eines Schicksalsschlags, wie wir es so nennen. Und weil es nicht nur ein Vortrag sein soll, sondern weil ich davon ausgehe, dass Gott durch die Predigt zu uns reden will, drum gehe ich einfach mal in die Du-Form über in meiner Predigt. Ich fand vor knapp einem halben Jahr eine Karte in einem Buchladen, die ich mir gekauft habe und die mich so zum Nachdenken ein bisschen anregte. God's Three Answers to Prayers. Gottes drei Antwortmöglichkeiten auf Gebete. Und da stand noch drauf, die erste Antwortmöglichkeit ist yes, ja. Also wir kommen zu Gott mit irgendeinem Anliegen, mit irgendeiner Bitte und er sagt, ja, das erfülle ich dir. Das ist so, wie wenn ein Kind artig ist und brav und mitgearbeitet hat und man am Sonntag an der Eisdiele vorbeigeht und das Kind fragt liebevoll, Mama, kriege ich ein Eis oder Papa, kriege ich ein Eis? Wer könnte einem Kind das verwehren? Und man sagt ja und das Kind kriegt halt ein Eis oder irgendwas anderes. Ich glaube, dass Gott oft in unserem Leben so von Herzen ja sagt. Zum Beispiel, weiß gar nicht, ob wir das immer bitten, unser tägliches Brot gib uns heute. Gott sagt ja, solange ich lebe, ich bin jetzt 62 Jahre, muss ich nie hungern, wenn nicht freiwillig oder so. Gott gibt täglich im Überfluss, darum sind die Pfunde ein bisschen zu viel und so. Oder dass das Herz schlägt seit 62 Jahren ohne Reparatur, ohne Wartung. Einfach so, muss ich noch nicht nochmal bitten, in Anführungszeichen. Gott schenkt es einfach, sagt ja, du darfst leben. Dass die Luft gut ist und viele Dinge könnte man da jetzt nennen. Und natürlich auch bei ganz konkreten Bitten, ich komme nachher noch ein bisschen drauf. Das ist die erste Antwortmöglichkeit. Gott sagt ja. Es gibt aber auch eine zweite Antwortmöglichkeit, die heißt nein oder noch nicht. Auch das gibt's. Wenn Kindern Gefahr droht oder sie sich nur mit Schokolade satt essen wollen, so kurz vorm Abendessen fragen, Mama, kriege ich eine Schokolade? Oder Süßigkeiten, dann werden die Eltern in der Regel sagen, nein, wir essen jetzt gleich. Vielleicht gibt's hinterher noch was Süßes. Oder Situationen in unserem Leben, wo Gott deutlich Nein sagt. Die Gebote drücken das oft drastisch kurz aus. Zum Beispiel nicht lügen, nicht stehlen, nicht Ehe brechen. Da sagt Gott Nein, selbst wenn wir ihn fragen würden oder ihn auch nicht fragen in diesen Dingen. Da steht ein Nein, manchmal aber auch ein noch nicht. Ein vorübergehendes Nein. Da denke ich zum Beispiel an eine Frau, die vor kurzem Silberhochzeit hatte. Wir waren eingeladen, fiel dann aus wegen Corona. Um diese Frau hat ein Mann geworben. Aber er war nicht gläubig und zudem war er Bulgare und sie war Deutsche. In dem Fall hat die junge Frau konsequent Nein gesagt, weil sie sich als entschiedene Christin nicht in einer Ehe binden wollte an einen Nichtchristen. Aber der Mann, der ließ auch nicht locker, der war auch konsequent. So musste er sich mit dem Glauben auseinandersetzen. Und in der Auseinandersetzung mit dem Glauben, sie hat ihn immer mitgeschleppt und blieb bei ihrem, nein, so nicht, da kam er zum Glauben an Jesus. Und dann haben sie geheiratet. Sie haben 3 Kinder und 2 ihrer Söhne studieren heute Theologie. Aber ihr konsequentes und beharrliches Nein am Anfang, ihre Konsequenz, die hat dazu geführt, dass er zum Glauben kam. Ich kann mir kaum vorstellen, dass die Erziehung der Kinder so verlaufen wäre, wenn er nicht zum Glauben gekommen wäre. Und dann gibt's noch eine dritte Antwortmöglichkeit Gottes. I have something better in mind. Also ich habe was Besseres mit dir vor. Also nicht ja, nicht nein, sondern irgendwie anders. Und das gibt's auch öfter bei Gott. Und es ist manchmal gar nicht so leicht herauszuhören. Viele junge Menschen möchten einen Partner finden und heiraten. Manchen gehen eine Freundschaft ein und dann stellen sie fest, es passt nicht und es zerschlägt sich wieder. Monate gehen ins Land und nichts Neues tut sich auf und dann kriegen sie eine Berufung in die Mission. Und es ist nochmal die Frage, wird es eine Partnerschaft geben? Oder es kann auch wieder verschieden ausfallen. Manchmal sagt Gott nein und er hat wirklich was Besseres für uns vor. Und das letzte Glück liegt nicht in der Ehe, sondern in dem, dass wir den Weg Gottes gehen. Ich werde am Ende meiner Predigt nochmal dazu ein bisschen was sagen. Gott hat 3 Möglichkeiten zu antworten. Auf Fragen unseres Lebens ist ja, nein oder noch nicht oder ich habe was Besseres mit dir vor. Und da bin ich auf einen Bibeltext gestoßen. Ich möchte den mal vorlesen. Da geht's eigentlich im ganzen und großen Zusammenhang um was anderes, aber auch um diese eine unbeantwortete Frage oder lange nicht beantwortete Frage im Leben des Apostels Paulus. Und ich lese uns den Text vor aus 2. Korinther 12, Vers 1 bis 10, nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Freilich ist solches Eigenlob im Grunde Unsinn und nützt niemandem. Trotzdem möchte ich jetzt diese Gedanken zu Ende führen und von Visionen und Offenbarungen berichten, die Gott einigen Menschen schenkt. Ich kenne einen Christen, der vor 14 Jahren in den 3. Himmel entrückt wurde. Gott allein weiß, ob dieser Mensch leibhaftig oder mit seinem Geist dort war. Und wenn ich auch nicht verstehe, wie er dorthin kam, auch das weiß allein Gott. Er war im Paradies und hat dort Worte gehört, die für Menschen unaussprechlich sind. Dieser Mensch bin ich. Und darauf könnte ich stolz sein. Ich bin aber nur auf meine Leiden für Christus stolz und auf nichts anderes. Doch selbst wenn ich mit solchen Erlebnissen prahlte, wäre ich noch lange nicht verrückt, denn ich sage die Wahrheit. Ich verzichte aber darauf, weil ich möchte, dass ihr mich nicht überschätzt, sondern mich nur nach dem beurteilt, was ihr an meinem Leben sehen und aus meinen Worten hören könnt. Gott selbst hat dafür gesorgt, dass ich mir auf diese unbeschreiblichen Offenbarungen nichts einbilde. Deshalb lässt er mich unter einer Krankheit leiden, die mir schwer zu schaffen macht. Es ist, als ob ein Engel des Satans mich ins Gesicht schlägt, damit ich nicht überheblich werde. 3-mal schon habe ich Gott angefleht, dass er mich davon befreit. Aber er hat zu mir gesagt, verlass dich ganz auf meine Gnade. Denn gerade wenn du schwach bist, kann sich meine Kraft an dir besonders zeigen. Darum will ich vor allem auf meine Leiden und meine Schwäche stolz sein. Dann nämlich wirkt die Kraft Christi an mir. Und so trage ich alles, was Christus mir auferlegt hat, alle Misshandlungen und Entbehrungen, alle Verfolgungen und Ängste, denn ich weiß, gerade wenn ich schwach bin, bin ich stark durch Christus. Die neutestamentliche Forschung sagt uns, dass Paulus den zweiten Korintherbrief wahrscheinlich im Jahr 56 nach Christus schrieb. Und er beschreibt darin in diesem Brief, dass er vor 14 Jahren diese besondere Offenbarung Gottes hatte. 56 minus 14 ist 42 nach Christus. Was war das für eine besondere Offenbarung, in der er in den dritten Himmel, die jüdische Vorstellung ist, dass es 7 Himmelsstufen gibt, dass er bis in den dritten Himmel ins Paradies entrückt wurde. Was hat er dort erfahren? Ich persönlich glaube, dass er dort die Offenbarung bekam, wie schön die Gemeinde Christi ist. Wie komme ich da drauf? In Epheser 3 schreibt Paulus mir, dem Allergeringsten aller Apostel, ist dieses Geheimnis offenbart worden, den ganzen Ratschluss Christi zu verkündigen und ihn deutlich zu machen durch die Gemeinde. Und deswegen ist Gemeinde in meinen Augen so eminent wichtig. Darum gibt's aus meiner Sicht kein Christsein allein, sondern nur in der Gemeinde kann man das Leben und zur Entfaltung bringen. Im Jahr 42 hatte Paulus diese Offenbarung. Im Jahr 46, 47 spätestens ist er in der Gemeinde in Antiochia und da redet der Heilige Geist, sondert mir aus Paulus und Barnabas. Und von dem Zeitpunkt an gründet er eine Gemeinde nach der anderen, geht auf Missionsreisen und setzt Älteste ein und lässt die Gemeinden, die längste Zeit, die er in einer Gemeinde ist, in Korinth, sind 3 Jahre. In allen anderen war er kürzer. Aber er hat viele Gemeinden gegründet und vielleicht hängt diese Offenbarung damit zusammen. Das war aber Nebengleis. Was Paulus viel mehr beschäftigt hat, war irgendein Leiden. Darüber gibt's unter den Theologen Spekulationen. Vielleicht sagen manche, war es ein Augenleiden, weil an einem Brief am Ende schreibt er, und hier ist meine Unterschrift mit großen Buchstaben. Vielleicht hat er schlecht gesehen und musste deswegen sehr groß schreiben. Vielleicht waren es Depressionen. Ein Mensch, der so einen Perfektionismus hat wie Paulus, dass er die Christen mit Stumpf und Stiel ausrotten wollte. Und dann eine 180-Grad-Wende erfuhr und die Welt missionieren will. Ich habe das Evangelium in Asien gebracht, nun ist kein Platz mehr, jetzt muss ich nach Spanien. Also wer in dieser Größe denkt und diesen Anspruch an sich hat und von Gott gegeben, da kann ich mir vorstellen, dass der oft in ein tiefes Loch der Depression gerutscht ist. Könnte sein. Vielleicht, so haben auch verschiedene gedeutet, war es Epilepsie, unter der er litt. Andeutungen im Korintherbrief, dass er jämmerlich ausschaut. Das war ja nicht mit anzuschauen, Paulus der Kleine und wie er nicht so vollmächtig auftrat, wenn er anwesend war. Seine Briefe sind stark, haben die Korinther gesagt, aber wenn er da ist, ist er eine jämmerliche Figur. Vielleicht war es auch ein Trauma, das er hatte. Mich würde das nicht wundern. Er hat Männer und Frauen gebunden nach Jerusalem geführt und ließ schreiende, unmündige Kinder zurück. Und es war kein Einzelfall. Er hat die Steinigung des Stephanus geleitet als junger Mensch. Und wir wissen, je älter Menschen werden, desto mehr fallen einem die Kindheit ein und die Jugenderinnerungen. Und ich könnte mir vorstellen, dass er daran wirklich litt, dass es ein Trauma für ihn war. Aber wir wissen es nicht ganz sicher, was es war. Satans Engel schlägt ihn mit Fäusten, so hat er es empfunden. Und Paulus hat gefastet, gebetet und es ging nicht weg. Und jetzt bin ich bei dir. Vielleicht hast du auch so eine Frage in deinem Leben, die nicht weggeht, die nicht wegzubeten ist. Wo Gott nicht Ja, nicht Nein sagt, wo du nicht weißt, was die Antwort Gottes ist. Und jetzt komme ich auf meine drei Punkte in der Unterschrift. Die erste Eigenschaft Gottes ist, er ist allmächtig. Vielleicht sagst du, das hat meine Frau auch gesagt, so habe ich Gott immer erwartet, dass er allmächtig ist. Ja, in gewisser Weise schon. Diese Allmacht Gottes, die hat Paulus auch in seinem Leben erfahren. Zum Beispiel, als sie ihn ganz unvermittelt und ohne Plan Christus auf dem Weg nach Damaskus begegnet ist und ihm und er 3 Tage blind war. Und Paulus dann nach 3 Tagen von jetzt auf dann wieder sehend wurde. Das ist Allmacht Gottes, das zu erleben. Als Paulus auf die erste Missionsreise ging, da war in Lystra ein von Geburt an Gelähmter. Und durch die Predigt des Paulus konnte der wieder laufen und springen. Das ist was, wenn man das erlebt. Ich wünschte mir, ich würde das erleben. In einer Predigt, dass Leute wieder flott werden. Das Behinderte ist übrigens eine der am wenigsten erreichten Gruppen weltweit mit dem Evangelium, Behinderte. Ich erlebe selten, dass Menschen mit Behinderungen in unseren Gemeinschaften sind. Auffällig wenig. Klammer zu. Paulus hat mindestens eine Steinigung überlebt in Ikonion, das wissen wir aus der Apostelgeschichte, aber in seinem Leidenskatalog schreibt er, dass er sogar, ich glaube, 2 Steinigungen überlebt hat. Paulus hat Wunder Gottes erlebt, als er im Gefängnis in Philippi saß, ein Erdbeben, die Türen öffnen sich. Und dann das Allerschärfste, das ist schon ganz strange, ja. Da heißt es in Apostelgeschichte 19, dass man die Schweißtücher und andere Tücher, die Paulus getragen hatte, auf Kranke legte und die wurden gesund oder fuhren Befreiung von Dämonen. Habt ihr das schon mal gelesen? Apostelgeschichte 19, 11. Paulus hat die Allmacht Gottes erlebt. Oder am Schluss, als er von einer feurigen Schlange gebissen wurde auf Malta. Oder als er in Apostelgeschichte 12, Vers 12, ein paar Verse weiter von dem, was ich gelesen habe, schreibt, eines Apostels Zeichen sind geschehen. Und Apostelzeichen sind Hinweiszeichen, dass es den lebendigen Gott gibt. Paulus hat ihr Anteil an der Allmacht Gottes. Aber jetzt ist er selber krank. Und jetzt kommt das Zweite. Die Ohnmacht. Und ihr sagt vielleicht zu Recht, aber Gott ist doch nicht ohnmächtig. Bin ich mir nicht so sicher. Gott entscheidet sich manchmal für die Ohnmacht. Zum Beispiel, als er in Jesus auf diese Welt kommt und Jesus den Weg zum Kreuz geht. Da könnte er 12 Legionen Engel rufen und herabsteigen vom Kreuz und Gott entscheidet sich für, nehme ich nicht den Anspruch. Paulus schreibt im Philipperbrief, ich möchte ja ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und so seinem Leiden gleichgestaltet werden. Das Erste, das will ich auch. Die Kraft seiner Auferstehung, das finde ich toll. Aber die Gemeinschaft der Leiden Christi zu tragen, da scheut sich mein alter Günther. wehrt sich der. Das mag ich überhaupt nicht. Leiden um Christi willen. Während Paulus beim Predigen und bei vielen Dingen die Allmacht Gottes erfährt, kann er sich selber überhaupt nicht mehr helfen. Und später auch den Timotheus, der einen schwachen Magen hat und kränklich ist, den empfiehlt er, ein bisschen Wein zu trinken. Wein war sauberer als damals das Wasser und sicherer, da nicht immer wieder Magen- und Darminfekte zu kriegen. Da spricht Paulus nicht einfach ein Gebet über den Timotheus mit Handauflegung und dann ist alles weggezaubert. Da funktioniert es irgendwie nicht. Und da merke ich, wie der Apostel Paulus so eine Nähe zu Gott hat und Höhen und Tiefen mit Gott erlebt. Und wenn man so genauer hineinschaut in das Leben vom Apostel Paulus, an die Korinther schreibt er, und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern. Da ist nichts von Allmacht zu sehen. Oder an die Korinther schreibt er weiterhin, denn wir wollen euch, liebe Brüder, nicht verschweigen, die Bedrängnis, die uns in der Provinz Asien widerfahren ist, wo wir über die Maßen beschwert waren und über unsere Kraft, so dass wir auch am Leben verzagten und es bei uns selbst für beschlossen hielten, wir müssten sterben. Und den ganzen Leidenskatalog 2. Korinther 11 mit Schiffbruch, mit Hunger, mit Gefahren, mit Durstleiden. In Galater 6, Vers 17 schreibt Paulus, er trägt die Malzeichen Jesu an seinem Leib. Wahrscheinlich bezieht er sich hier auf Narben, die er von seinen Verfolgungen um Jesu willen erlitten hat. Und wer wirklich Gott nachfolgt, Jesus nachfolgt, in unserem Land und in der Gemeinde, der kann sicher auch von manchen Narben berichten, die ihm da zugefügt wurden. Von manchen Wunden, die vielleicht heute vernarbt sind. Es gehört irgendwie dazu zum Christsein. So war es bei Jesus und so ist es bei seinen Nachfolgern und Nachfolgerinnen. Und damit komme ich zur dritten Eigenschaft Gottes, unberechenbar. Das klingt so wie Willkür. Nee, das nicht. Aber es ist bei vielen, vielen Christen so ein ungeschriebenes Gesetz. Wenn ich Gott treu nachfolge, wenn ich die Bibel lese und wenn ich mein Opfer bringe und mein Zehnten, und dann müsste er mich doch verschonen vor Krankheit. Dann müsste er mich doch heilen. Viele Christen rechnen so. Aber Gott ist völlig unberechenbar. Gott handelt manchmal ganz anders. Hab neulich so ein Video gesehen von Leo Bigger, dem Gründer der ICF in Zürich. Und da erzählte er von einer Lobpreissängerin, noch sehr jung, dass sie Krebs hatte. Und sie hat dann ihre Wohnadresse geändert von der Schweiz in den Himmel. So hat es Leo Bigger genannt. Und diese Frau, die kam von der Chemo und dieses ganze Programm halt durchgemacht, die jetzt Krebskranke oft durchmachen. Und sie wusste, wenn Gott nicht ein Wunder tut, dann war's das, dann geht ihr Leben auf dieser Erde zu Ende. Und dann hat sie ein Lied selber auf dem Handy aufgenommen, das sie nie öffentlich gesungen hat. Und dieses Lied wurde dann in diesen Vortrag von Leo Bigger eingespielt. Wenn es interessiert, dem kann ich nachher die YouTube-Adresse geben. Mich hat es so bewegt. Da hat Gott nicht eingegriffen in der Weise. Ihr Mann hat dann auch Zeugnis gegeben, der hinterbliebene Witwer. Mich hat es so bewegt, dieses Zeugnis, das da gegeben wurde. Manche von euch kennen wahrscheinlich das Bild von dem Teppich, der auf der Oberseite, dieser Teppich ein wunderbares Muster hat. Wenn man aber den Teppich von unten anschaut, dann sieht man nur wirr durcheinanderlaufende Faden und Knoten und ist überhaupt kein Muster drauf. Und so ist es manchmal in unserem Leben. Wenn Gott von oben drauf schaut, dann ist er dabei, ein wunderbares Muster in unser Leben zu legen. Wenn wir unser Leben nur aus unserer Perspektive von unten sehen, dann kommen wir manchmal an Punkte, wo es nur durcheinander scheint, wo keine Logik drin ist, kein Muster zu erkennen ist. Für den Paulus war das in dieser Frage auch länger so. Und dann hat er eine Antwort bekommen und manchmal bekommen wir auch keine Antwort. Die Antwort, die Paulus bekam, war auch nicht so, wie er sich's gewünscht hat. Heilung, Befreiung von dem Trauma oder was es war. Aber Gott gibt ihm die Antwort: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ich muss euch ehrlich sagen, mir sind meine Stärken viel lieber als meine Schwächen. Ich komme da immer so schwächlich vor mit meinen Schwächen. Paulus hat was gelernt in seinem Leben. Er rühmt sich über seine Schwächen und erfährt, dass Gott seine Schwächen vollkommen macht. Also nicht vollkommen schwach, sondern dass Gott sogar mit den Schwächen was anfängt. Und das ist eine große Erkenntnis, die Paulus hier macht. Ich denke an eine Familie, die haben zwei Töchter. Und die eine ist schon die hatte Allergien und Lebensmittelunverträglichkeiten. Und die ist jetzt vielleicht 35 Jahre, aber schon 10 Jahre bettlägerig. Die ist nur noch Haut und Knochen und bricht sich schon Knochen vom Husten und möchte sterben, weil kein Leben mehr da ist. Und da beten viele Beter. Die Eltern sind gläubig, die Schwester ist gläubig. Ich bete oft für sie oder phasenweise habe ich jeden Tag für sie gebetet. Ich verstehe das nicht, dass Gott hier nicht eingreift durch ein Wunder oder dass er sie heimholt. Gott ist in diesem Sinn unberechenbar. Ich möchte schließen mit einem Beispiel, auf das mich mein Schwiegersohn gestern hingewiesen hat. Er hat mich gefragt, ob ich schon was von den Blocklandmorden gehört habe. 1945, als der Krieg zu Ende war, gab es viele sogenannte DPs, Displaced Persons. Das waren Menschen, die umherirrten und die keine Heimat mehr hatten. Das waren zum Beispiel polnische Zwangsarbeiter, die in Deutschland arbeiten mussten während des Krieges und die Polen hinterher nicht mehr zurückgenommen hat oder andere Länder und die dann so heimatlos umherirrten. Und 10 von diesen Menschen haben ein Gehöft in der Nähe von Bremen überfallen und sie hatten wenig Möglichkeiten, beruflich Fuß zu fassen wahrscheinlich und haben dann diesen ganzen Hof ausgeräumt. Vorher haben sie die 12 Personen, die auf diesem Gehöft lebten, alle zusammengetrieben. Und dann kam's, als sie so alles Wertvolle und Lebensmittel und alles, was sie mitnehmen konnten, zusammengerafft hatten, wurden diese Leute in den Keller geschickt. Und die verängstigten 12 Leute, oder 13 waren es eigentlich, die dachten, jetzt werden wir da eingesperrt. Zuvor wurden alle Telefonleitungen gekappt und so weiter. Und jedenfalls, dann bricht unter diesem Überfallkommando Uneinigkeit raus und sie fangen an, alle zu erschießen, mit Kopfschuss in die Schläfe. Und dabei sterben 12 Menschen. Und einer der ersten, der einen Lungenschuss, also da ging der Schuss nicht in den Kopf, sondern in die Lunge, hat sich hinfallen lassen oder sackte zusammen. Und die anderen teilweise auf ihn drauf, einer von diesen 13 hat überlebt. Es war ein Familienvater, seine Frau, seine Kinder verloren. Und dann kam der Anführer dieser Bande ein oder zweimal nochmal in den Keller und hat nachgeschaut, ob wirklich alle tot sind. Hat das Bein hochgehalten und er hat es fallen lassen, so hat sich totgestellt, dieser verletzte und noch lebende Mann. Und dann sind sie abgezogen. Er hat sich mit letzter Kraft rausgezogen, hat sich auf ein Kinderfahrrad gesetzt und ist in den Nachbarhof gefahren oder in den nächstgelegenen Hof und kam dann ins Krankenhaus. Und auf dem Weg, er war entschiedener Christ, gehörte zur bekennenden Kirche und zu einer Freikirche. Und auf dem Weg als Verletzter zu dem Nachbarn hin, da ist die Liebe Gottes über ihn gekommen und ihm wurde klar, er will denen vergeben, die das angestellt haben. 8 von den 10, die wurden ziemlich schnell gefunden und sie sollten alle die Todesstrafe kriegen. Und er hat sich dann eingesetzt, dieser einzig Überlebende, dass nur die die Todesstrafe erhalten, die die Schüsse abgegeben haben. Mit was anderem wäre er wahrscheinlich überhaupt nicht durchgekommen. Ich weiß aber gar nicht, ob das durchgeführt wurde, weil es so unklar war, die Sachlage, wer letztlich die Morde begangen hat. Jedenfalls 1967, also auf 22 Jahre später, da ging es darum, ob Gefangene von dieser Mordtat entlassen werden. Und dieser Überlebende Wilhelm, Namen habe ich nicht mehr ganz intus, der hat sich dann dafür eingesetzt, dass sie freigelassen werden. Er wollte ein Zeichen setzen der Vergebung. Für mich war das ein sehr beeindruckendes Beispiel, dass er nicht nach dem Echogesetz des Lebens reagiert, sondern dass er hier eine göttliche Eigenschaft der Barmherzigkeit, der Vergebung durchgesetzt hat. Gott ist anders, als du denkst. Er ist allmächtig. Aber er hat auch diese Morde nicht verhindert. Ich weiß nicht, warum nicht. Gott ist ohnmächtig, das wird deutlich, wo Jesus, Sohn Gottes, am Kreuz hängt. Und Gott ist unberechenbar in dem Sinn, dass man nicht vorausberechnen kann, wie Gott reagiert auf unser Gebet und auf unser Verhalten. Aber Gott ist verlässlich. Er steht zu seinen Zusagen. Er ist nicht willkürlich. Er meint es letztlich gut mit uns. Und deswegen lädt er uns ein, ganz auf ihn zu vertrauen. Auch wenn da vielleicht eine ungelöste Frage ist. Und vielleicht gibt es ja so eine Antwort wie die des Apostels Paulus, die er hier auf seine Frage bekommen hat. Und vielleicht ist das auch die Antwort auf deine Frage. Lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und vielleicht ist deine Antwort dann auch, darum will ich mich am allerliebsten meiner Schwachheit rühmen, auf dass die Kraft Christi in mir wohne. Amen. Wir können einen Moment über das Gehörte nachdenken oder persönlich mit Gott ins Gespräch kommen, über die Frage, die so ungelöst, so offen ist in unserem Leben.